Zwischen Buch und Deckel, der Podcast des Literaturhauses Villa Clementine in Wiesbaden. Mein Name ist Sarah Reul, auch bekannt als Pinkfish, und ich begrüße Sie herzlich. Hallo, dies ist die zweite Folge des Podcasts Zwischen Buch und Deckel und heute ist die Offenbacher Lyrikerin Safiye Djan mein Gast. Herzlich willkommen, Safiye, ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Hallo, ich freue mich auch dabei zu sein und dich zu hören.
Die Idee hinter diesem Podcast ist ja, dass wir so ein bisschen das Gespräch nach der Lesung führen, also das, was üblicherweise im Anschluss in der Kneipe entsteht. Und jetzt sitze ich ja hier in Hanau in unserer virtuellen Kneipe und was würde ich denn jetzt für dich für ein Getränk bestellen? Was darf ich ordern?
Oh, das ist unterschiedlich. Ich liebe Kaffee, muss ich gestehen. Und wenn man zu später Uhrzeit, meistens sind die Lesungen am Abend, nicht immer, dann bestelle ich sehr gerne so ein Cappuccino und wenn möglich gerne mit Sojamilch oder Hafermilch oder irgend so einer Milchart.
Da könnten wir perfekt miteinander anstoßen. Ich nehme auch am liebsten Hafermilch und nachts Kaffee trinken, da ist man auch immer so schön lange wach oder hält dich das gar nicht mehr wach? Merkst du das schon gar nicht mehr?
Das hält mich tatsächlich nicht wach oder ich merke es nicht, weil ich gerne abends, nachts arbeite. Das ist schon mein Normal.
Auf deiner Website steht über dich das Folgende. Du bist Lyrikerin, Dichterin der konkreten und visuellen Poesie, Autorin und literarische Übersetzerin. Und ich finde deine Jobbeschreibung, die klingt schon so herrlich klangvoll und wirklich wunderschön. Und wer das Glück hatte, dich schon einmal live zu erleben, der weiß auch, dass du diese Tätigkeit mit einer absolut mitreißenden Energie und Ausstrahlung machst. Also das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Erlebnis, kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
Und danke.
Bitte. Du bist ja viel in Sachen Lyrik unterwegs und warst schon einige Male auch Gastdozentin, zuletzt an der Bauhaus-Universität in Weimar. Und aktuell bist du ja im Arp-Museum Bahnhof Rolandseck, die Arp im Ohr-Stipendatin. Kannst du uns erzählen, was es damit auf sich hat mit diesem Stipendium?
Ja, sehr gerne. Dieses Stipendium wird für Schriftstellerinnen und Schriftsteller ausgeschrieben, und zwar vom Künstlerhaus Edenkoben und eben dem wirklich wunderbaren Arp-Museum im Bahnhof Rolandseck. Und wir können dann diese 3 Monate, die uns zur Verfügung stehen, in diesem Künstlerapartment des Arp-Museums bleiben und arbeiten, eben am liebsten natürlich, der Name sagt es, Arp im Ohr, zu Arp-Gedichten oder Arp-Skulpturen, also einen Arp-Bezug sollten diese Arbeiten, die wir dann entwickeln, haben. Und das macht eine riesengroße Freude. Ich liebe dieses Stipendium.
Und wie sieht so ein typischer Tag für dich dort aus? Was machst du da den lieben langen Tag?
Jeden Morgen begrüße ich erstmal den Rhein, weil ich ja direkt vom Balkon das Rheinufer sehe.
Ach, wie schön.
Mach mir da meine 2 Tassen Kaffee erstmal und die erste Tasse trinke ich direkt, während ich arbeite. Also es geht direkt früh los. Und zwar sind es überwiegend Textcollagen, Gedichtcollagen, die ich mache, nicht nur auch Gedichte. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich war noch nie in meinem Schaffensprozess so sehr an der bildenden Kunst dran, wie ich es jetzt im Moment bin tatsächlich. Es ist Literatur und bildende Kunst gemischt, ohnehin nicht selten bei mir. Aber jetzt ist es dann vielleicht wirklich inspiriert von diesem wunderbaren Museum und diesen wunderbaren Mitarbeiterinnen in diesem Museum, angefangen vom Museumsshop, vom Eingang bis zur Security und die obersten Etagen. Das macht mir große Freude, ja.
Ich habe ja auch gesehen, also wer dir schon auf Instagram folgt, hat schon gesehen, dass du dich vor allem gefreut hast, dass du dieses Mal eine echte große Schneidemaschine zur Verfügung hast. Das kann ich so gut nachvollziehen. Also mit tollen Materialien arbeiten ist ja schon schön, aber wenn eben auch die Werkzeuge stimmen. Also ich war gleich mit dir ganz aufgeregt, weil ich so gedacht habe, ach, Schneidemaschine kenne ich auch noch aus meiner Kindheit. Und wenn man so viel schneidet wie du, also diese literarischen Collagen macht, dann ist das natürlich eine echte Arbeitserleichterung.
Absolut. Und ich habe einen Zusatztisch bekommen, ich habe einen Drehstuhl noch zusätzlich bekommen. und diese große Schneidemaschine, diese perfekte, die ja im Art Museum selbst benutzt wurde und die jetzt eben in diesem Apartment steht für mich und die ich rund um die Uhr benutzen kann, das ist wunderbar, ja.
Hast du ihr schon einen Namen gegeben? Habt ihr euch schon angefreundet?
Wir sind Best Friends, aber auf den Namen kam ich noch nicht, muss ich gestehen.
Na, dann ist das ja vielleicht jetzt eine spannende Frage, die sich stellen wird. Und wenn du so viel unterwegs bist, was vermisst du eigentlich am meisten, wenn du nicht zu Hause bist?
Also normalerweise bin ich ja unterwegs und weiß, wann ich wieder zurückkomme, nicht? Also bei Lesungen sind das ja meistens so ein, zwei Tage und bei so einem Projekt sind es jetzt maximal 3 Monate und jetzt Frankfurter Buchmesse und ein paar dran schließende literarische Termine, wie die Pen-Tagung oder Lesungen von mir, dann bin ich halt wieder in Offenbach. Das ist für mich nicht so das große Problem. So, ich habe kein Stipendium gehabt bisher, das über ein Jahr ging. Ich kann das gar nicht so wirklich beurteilen. Ich genieße wirklich den Kontakt zum Publikum. Den Applaus genieße ich wie nie zuvor, kann ich geradezu sagen. Und eben dieses Apartment, das mir so viel Raum gibt, mich dort zu entfalten. So viel Raum habe ich nicht. Und es wäre wirklich wunderbar, wenn alle Künstlerinnen, Künstler und Autorinnen einen Raum hätten, wo sie sich entfalten können. Aber die wenigsten von uns haben ja so einen zusätzlichen Raum, nicht wahr?
Ja, das ist definitiv etwas, was ich, glaube ich, sehr wichtig finde für einen kreativen Prozess, dass du auch deine Sachen ja auch mal über Nacht liegen lassen kannst, dass du die nicht wegräumen musst, um Abendbrot zu essen. Ich glaube, das macht total viel aus und ist wichtig, dass es viele von diesen Stipendien gibt und dass sie auch machbar sind für viele, weil auch Vereinbarkeit ist da ja durchaus ein Thema.
Das stimmt, man muss sich so ein Stipendium auch leisten, also so mit 3 Kindern und Hund und Katze und dann die Wohnung zu Hause noch ab, also die Miete zahlen und dann vielleicht hat man noch einen Brotberuf, ne? Also nicht immer klappt sowas auch, aber hier zum Beispiel in diesem konkreten Fall ist es auch so, dass man keine Bleibepflicht hat, was ja auch sympathisch ist.
Mhm. Und ein
ich bleibe
weiterer,
aber.
Das, ich glaube, da sind alle glücklich drüber. Also es klingt wirklich, man sieht wirklich so, wir sehen uns jetzt ja gerade nicht. Aber ich finde, man hört das Blitzen in deinen Augen, wenn du über dieses Stipendium sprichst. Und ich bin wirklich wahnsinnig gespannt, was dort alles entstehen wird. Und ein weiterer Teil deiner Arbeit ist ja auch die Durchführung von Schreibwerkstätten. Und wer kommt denn vor allem zu diesen Schreibwerkstätten? Wie läuft das üblicherweise ab?
Da funkeln meine Augen auch, muss ich sagen. Da gibt es sozusagen 2 Standbeine. Einmal werden die Schreibworkshops und meine tragen den Titel Dichterclub durch Institutionen, mit Hilfe von Institutionen auf die Beine gestellt. Das ist zum einen der HR, mit dem ich zusammenarbeite, Junges Literaturland Hessen nennt sich das. War ich zuletzt im Anne-Frank-Haus in Frankfurt zum Thema Kolonialismus. Das sind sehr, sehr wichtige Themen im Übrigen. Deswegen freue ich mich, dass es solche Projekte gibt oder das Hessische Literaturforum. Lautschriften vom Film zum Buch nennt sich deren Projekt, da hört man es raus. Wir arbeiten mit 2 Filmen oder einem Film, je nachdem, wie die Zeit es zulässt. Da hatte ich zuletzt die Lesung in der Schulaula mit den Schülerinnen. Dann gibt es Lyrics, das ist das Bundeswettbewerb für Schülerinnen und Schüler. Aber das ist so die eine Sache, das sind so Projekte. So, da gibt es Menschen, die das planen. Aber alles steht und fällt mit engagierten Lehrerinnen.
Mhm.
Ohne die würden diese Projekte nicht funktionieren und ohne die würde dieses zweite Standbein, nenne ich mal, wie meine Schreibworkshops zustande kommen, auch nicht funktionieren. Nämlich so, dass die Lehrerinnen mich anmelden oder meinen Verlag und wir dann einen Termin finden und absprechen, soll das an einem Tag sein, wie viele Schulstunden, wollen wir 3 Tage machen, sollen Plakate entworfen werden oder eine Lesung, das muss aber alles nicht sein, das kann man machen. Und dann bin ich entweder, also meistens schon in den Schulen oder eben auch projektweise in Museen oder Jugendzentren, da mache ich auch Schreibworkshops, also überall eigentlich, im Mädchenhaus war ich, das war auch ein schönes Projekt, ja, so funktioniert das, also die Planung.
Und du arbeitest auch ganz viel mit jungen Menschen, ne? Also ganz viel mit Schülerinnen und Schülern. Das finde ich so wichtig, den Lyrik nahezubringen, weil ich glaube, es ist ein ganz anderes Erlebnis, wenn da eine wahrhaftige Dichterin vor einem steht und sagt, hey, wir schreiben jetzt zusammen ein Gedicht oder ich erzähle etwas darüber, was eben auch visuelle Poesie sein kann. Ich glaube, das hat einen ganz, ganz anderen Effekt und ich halte das für extrem wichtig, dass die Schulen da eben auch so ganz offen bleiben oder eben alle, die solche Projekte fördern, auf jeden
Ja,
Fall.
sehr wichtig. Ja, absolut. Also was da in den Schreibwerkstätten passiert, das kann man sich gar nicht so von außen stehend ausmalen. Es ist nicht so, dass wir einfach nur Gedichte schreiben, was meistens die Vorstellung ist, sondern es passiert sehr, sehr viel mehr, auch in Bezug auf Nähe zur gesamten Literatur, oder sich zu trauen, selbst mal zu interpretieren oder solche Sachen, die ja auch für den Deutschunterricht hilfreich sein können, aber auch wirklich über den Deutschunterricht hinaus passiert da sehr viel Positives. Ich kann das wirklich jeder Schule ans Herz legen.
Ja, vielleicht hört jetzt ja die eine oder andere Lehrerin, der eine oder andere Lehrer zu und denkt sich, Mensch, die sollten wir mal einladen. Also auf jeden Fall machen. Dein neuer Gedichtband Poesie und Pandemie ist jetzt im Spätsommer bei Waldstein erschienen. Und ich war wieder aufs Neue begeistert davon, wie sehr du deine Lyrik im aktuellen Weltgeschehen verortet hast. Das hat mich als Leserin wahnsinnig berührt. Ich habe jetzt kurz bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, nochmal einige Gedichte für mich laut und leise vorgelesen und hatte wieder eine Gänsehaut von deinen Worten. Und das schaffen nicht viele. Das war wirklich wunderbar. Und ich wollte gerne mit dir über zwei ganz besondere enthaltene Gedichte so ein bisschen näher drauf eingehen, ein bisschen mehr drüber sprechen. Und zwar ist das erste Gedicht, der Band enthält ja das Gedicht Wenn du eine Frau bist. Magst du erzählen, wie dieses Gedicht entstanden ist oder was das Besondere daran ist und uns vielleicht auch ein bisschen an diesem Gedicht teilhaben lassen?
Ja, gerne. Danke aber für deine wertvollen Worte. Es berührt mich wirklich, wirklich sehr, auch wenn du das jetzt nicht direkt siehst. Weil man weiß nicht, wohin die Reise geht, während man alleine vor sich hin schreibt und an den Texten auch hart arbeitet, letztendlich, nicht wahr? Danke dafür. Bei Wenn du eine Frau bist, kam die Idee, dass ich Frauen und gerne auch Leserinnen, aber nicht nur Leserinnen, eine Möglichkeit geben wollte, durch mich ihre Stimme zu zeigen, weil ich das Mikrofon jetzt benutzen darf und mir stehen Bühnen zur Verfügung und Sendungen und ihnen halt nicht. Und also habe ich ein Projekt gestartet und zwar auf Facebook. Und Facebook kann ja wirklich abnerven, ja, also so Kommentare und dann gibt es ja wirklich schlimme Nachrichten, die dann mit so lachenden Smileys da kommentiert werden und sowas. Es kann wirklich, wirklich nervig sein, aber es hat auch Vorteile oder ich kann Vorteile daraus ziehen. Ich habe ein Projekt gestartet und ich habe einfach gepostet und gesagt, ich gebe jetzt die erste Strophe eines Gedichtes vor und wer möchte, egal wer als Frau, darf sich daran beteiligen, indem sie mir einen Vers gibt. Und die Strophe fing eben an wie mit Wenn du eine Frau bist, Komma, Punkt, Punkt, Punkt. Und genauso sollten sie auch schreiben. Und ich wusste nicht, ob das klappt. Und es hat tatsächlich funktioniert. Es kamen an die 150 Frauenstimmen. Und es ist also wirklich langes Langgedicht entstanden, womit ich nicht, also ich habe so manchmal so Eingebungen, ja. Tatsächlich auch so mit Buchtiteln und so. Klingt komisch, aber die kommen. Ich wusste, dass die Reise schon irgendwo hinführt, intuitiv, aber dass so viele Stimmen kommen, dass so ein langes Langgedicht entsteht, damit hatte ich nicht gerechnet. Das ist eigentlich schade, dass dieses Gedicht so lang geworden ist, weil es ja um die Probleme im Leben einer Frau geht. Und dass die Kurzfassung des Langgedichts, das ist immer noch nicht kurz, letztendlich ist eben in diesem Buch drin. Und wenn ich das auf der Bühne vortrage, dann sage ich eben, dass das jetzt nicht nur meine Stimme ist, sondern die Stimme all dieser Frauen und aber auch all der Frauen, die jetzt nicht teilgenommen haben und in fernen Ländern leben. Weil bestimmte Ausdrücke kamen auch öfter Ja, da kam der Satz, dass die Frau nachts einfach nicht aus dem Haus kann. Die kann nachts abends einfach nicht so spazieren, nicht? Das kennt ein Mann wahrscheinlich auch kaum.
Ja.
Und so geht es uns allen, aber das ist vielleicht noch das kleinste Problem, wobei das schon ein Problem ist, weil das ja viel erklärt über eine Gesellschaft, wenn die Frau sich jetzt nicht aus dem Haus traut.
Ja.
Ja.
Und du hast uns einen kleinen Teil davon mitgebracht.
Es ist tatsächlich schwierig, da auszusuchen, aber ich
Das glaube ich.
nehme mal folgende Strophe. Wenn du eine Frau bist, benutzt du Medikamente, die für Männer entwickelt werden. Wenn du eine Frau bist, zerbricht dein Köpfchen nicht über politische Angelegenheiten. Wenn du eine Frau bist mit Behinderung, wirst du nicht als Frau gesehen. Wenn du eine Frau bist, sollst du kein Menstruationsblut haben. Wenn du eine Frau bist, bist du ab 30 alt. Wenn du eine Frau bist, gibt es kein Entkommen vor Ungerechtigkeit.
Ach, ich sitze hier schon wieder mit Gänsehaut. Also dieses Gedicht ist so wahr und so erschütternd, dass ich allen nur raten kann, es sich unbedingt in diesem Gedichtband Poesie und Pandemie durchzulesen. Vielen Dank, dass du das jetzt mit uns geteilt hast, Saphir.
Ich danke, dass ich das durfte und auch an der Stelle auch großen Dank an alle, die teilgenommen haben
Ja,
an
und
diesem Schnellmann-Projekt.
was du gesagt hast, dass du eben denjenigen eine Stimme geben wolltest, die jetzt vielleicht gerade nicht das Mikrofon in der Hand halten, das hat mich gerade wirklich total gerührt, weil das so wichtig ist, auch untereinander eine Solidarität zu zeigen und Stimmen sichtbar zu machen. Und ach, wir könnten noch sehr, sehr lange darüber sprechen und am liebsten würde ich wirklich alle deine Gedichte jetzt, aber dann hätten wir einen 8-Stunden-Podcast und wir haben dann doch ein bisschen eine Zeitrestriktion. Das zweite Werk, was ich gern ansprechen würde, ist das Langgedicht, nachdem dein Buch auch benannt ist, Poesie und Pandemie. Und du hast es geschafft, in diesem Gedicht Worte für all das zu finden, was uns seit Beginn dieser Pandemie beschäftigt, im Kopf, im Herzen und im Umgang miteinander. Und dieses Gedicht zu lesen, das hatte für mich etwas so Tröstliches, ein Wiedererkennen der eigenen Erfahrungen und Gedanken. Und gleichzeitig hat es einem die Wucht dieser Ereignisse, dieses Pandemiejahrs, nochmal eindringlich aufgezeigt. Und wie ging es dir da beim Schreiben? Wie hat sich dieses Gedicht entwickelt?
Ich hatte, also der letzte Lyrikband ist ja vor 4 Jahren publiziert worden und ich war schon wieder daran, an einem neuen Gedichtband zu arbeiten und ich war gerade dabei, an einem anderen Langgedicht zu schreiben, bis dann die Pandemie über uns alle hereinbrach und das gesamte Leben und den gesamten Alltag veränderte und damit auch mein Schreiben mit voller Wucht dann begann ich auch plötzlich dieses Gedicht zu schreiben und ich konnte gar nicht so schnell nachkommen mit dem Tippen und nein, es war zuerst handschriftlich, weil es so schnell kam, die ganzen Verse mit den Rhythmen auch. Und in 2 Blöcken ist dieses Gedicht entstanden, sagen wir mal in 2 Wellen und in 2 Kapitel ist das auch eingeteilt. Also niedergeschrieben war es ziemlich schnell. Aber das Niederschreiben ist ja nicht alles bei einem Gedicht, nicht? Man arbeitet ja dann nachträglich so sehr an den Wörtern und weil das jetzt auch ein sensibles Thema ist, guckt man dann vielleicht nochmal dreimal drauf. So ist das Gedicht entstanden und mir war es wichtig, dass es in diesem Jahr kommt tatsächlich und ich bin so dankbar, dass es noch 2021 erscheinen konnte. Normalerweise ist so ein Buch im Voraus ja schon geplant. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich diesen Titel benutzen darf. Letztendlich hat der Verlag auch noch Mitspracherecht bei der Entstehung eines
Ja,
Buches. Und ich
natürlich.
liebe meinen Titel und ich weiß, dass viele, viele Verlage derzeit keine Texte drucken, die sich mit unserer Pandemiezeit beschäftigen. Und noch weniger Bücher drucken. Ich kenne auch gar keins im Moment, auf dem Titel groß und breit Pandemie steht.
Also ich
Weil sie
kenne
sind
ein
halt
paar,
so
aber
viel
ich
zu.
finde deins mit Abstand das
Ah.
Schönste.
Oh, danke. Weil
Also
Pink
die.
ist eventuell.
Das, ich bin, das hat damit überhaupt nichts zu tun, aber es hat mich natürlich gefreut. Aber ja, es geht ja nicht nur um die Pandemie, deswegen heißt es ja auch Poesie und Pandemie. Und du hast uns auch von diesem Gedicht eine kleine Kostprobe mitgebracht und ich gebe dir die Bühne.
Danke. Wir haben in diesem Jahr erlebt, dass der Notstand über Nacht kommt, unangemeldet, plötzlich an die Tür klopft. Da stehst du nun mit Lockenwicklern und guckst durchs Guckloch. Die Kommode ist noch nicht aufgebaut, die Raten noch nicht abbezahlt, das Kind ist noch nicht geboren, steht der Notstand vor der Tür und horcht. Wir durften in diesem Jahr keine älteren Menschen besuchen, die Oma nicht, den Großvater, die Mutter nicht, den Vater und auch nicht die Großtante. Pflege- und Seniorenheime waren untersagt, wir durften einander nicht umarmen in diesem Jahr. Der Welt fehlten in diesem Jahr Intensivbetten und Beatmungsgeräte. Wir haben dieses Jahr keine Luft bekommen. Wir haben in diesem Jahr gelernt, dass wir uns nicht ins Gesicht fassen sollen und weil wir das nun wissen, juckt uns ständig die Nase. Wir wollen unbedingt am Auge reiben. Wir haben dieses Jahr gesessen in unserem Zuhause, wenn es ein Zuhause gab. Wir haben gesessen auf der Straße, wenn es kein Zuhause gab. Wir haben in diesem Jahr Abstand gehalten in alle Himmelsrichtungen. Der Frühling begann ohne uns da draußen. Ostern und Weihnachten gab es ohne uns. Die Messen fanden nicht statt. Die Hotels wurden geschlossen. Wir haben dieses Jahr Brote und Plätzchen gebacken und haben zugenommen. Uns sind die Hefen ausgegangen in diesem Jahr, die Nerven und die Geduld.
Also, das war jetzt ein ganz kleiner Teil dieses Langgedichts, aber ich finde, er sagt schon so wahnsinnig viel darüber aus, wie du es geschafft hast, diese Erfahrung, die wir alle gemacht haben, in einen großen, fabelhaften Text zu gießen. Wirklich vielen, vielen Dank, dass du uns daran jetzt hast teilhaben lassen.
Ich danke und, auch für dieses Wort.
Und jetzt haben wir schon so viel über Gedichte gesprochen. Und es gibt ja aber Menschen, die wirklich bisher, und vielleicht sind auch einige unserer Hörerinnen und Hörer jetzt dabei, die vielleicht bisher selten mit Lyrik in Kontakt gekommen ist. Und die sich vielleicht auch nicht recht herantrauen, die vielleicht sagen, ah, ich weiß nicht und ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll. Und welchen Rat würdest du jemand geben? Wie erobert man sich Gedichte?
Also zunächst einmal keine Angst vor Gedichten. Ich mag auch nicht alle Gedichte, die ich lese und die irgendwo abgedruckt werden. Und ich mag auch keine Gedichte, die sich mir komplett verschließen. Ich möchte schon was verstehen. Es soll irgendwas in mir bewirken. Vielleicht nur ein Lächeln oder ein Nachdenken, was auch immer. Irgendwas, das ist meine Empfindung. Es ist mit den Gedichten wie mit der Musik. Wir mögen nicht jede Musik, aber wir sollten auch nicht ohne Musik leben. Genauso soll man sich das vorstellen, finde ich. Mhm. Und es ist okay, dass man bestimmte Gedichtbände nicht mag. Das ist absolut legitim. Am besten vielleicht kauft man sich eine Lyrik-Anthologie und guckt dann, in diesen Anthologien ist ja meistens eins bis maximal zwei Gedichte pro Dichter, Dichterin vorhanden. Eine zeitgenössische würde ich dazu raten, weil wir ja eben so schreiben, wie wir jetzt in dieser Zeit schreiben. Also eher zugänglicher oder verständlicher, wenn man so will. Ja? Und zeitgenössische Lyrik kommt ja in der Schule eher weniger vor, was ja auch schade ist. Und ein Lyrikband kann ich auch direkt empfehlen, zum Beispiel das Versnetze, das aktuelle oder das im Jahr davor oder welches auch immer. Weil da sind zeitgenössische Dichterinnen und Dichter. Und da erlaubt sich der Herausgeber Axel Kutsch übrigens nicht irgendwie das Gefühl, einem zu vermitteln, er säße da auf so einem hohen Ross, sondern es geht darum, dass Gedichte, die, und diese Anthologie erscheint alljährlich, die dieses Jahr füllen, in kompletter Breite auch abgedruckt werden. Das heißt, sehr bekannte Dichterinnen sind daneben weniger bekannten und das ist absolut gut und okay so.
Also die Versnetze wäre deine Empfehlung.
Ja.
So heißt die Publikation. Sehr schön. Da hat doch jetzt vielleicht die eine oder andere eine Anregung bekommen. Hast du Lieblingslyrikerinnen, Vorbilder?
Vorbilder habe ich so keine. Ich finde es gut, wenn man sich sein eigener Vorbild dann werden kann. Oder
ist schön.
Aber natürlich habe ich so Lieblingsgedichte und es gibt Dichterinnen und Dichter, die ich bewundere. Aber wenn ich jetzt den einen nenne, ist der andere irgendwie nicht genannt. Das ist schwierig mit dem Nennen der Namen. Aber ich habe sie. Es gibt sie. Sie existieren.
Das ist eine wunderbar diplomatische Antwort. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich werde ja auch oft gefragt, ne, was ist das Lieblingsbuch des Jahres? Das ist immer ganz, ganz,
Oh,
ganz, ganz
schwierig.
knifflig. Ich habe.
Schwierig finde ich übrigens auch die Frage, was ist dein Lieblingsgedicht aus deinen Büchern?
Das ist ja, als würde man über sein Lieblingskind, das, also
Ja,
schwer,
okay.
schwer zu beantworten. Ich habe noch eine kleine Überraschung mitgebracht und ich werde dir jetzt einige Satzanfänge geben und du darfst sie spontan vervollständigen. Bist du
Oh, wei,
bereit?
wei. Oh, wei, wei. Ja, ich bin um Gottes Willen, ja.
Genau, also die können in ganz unterschiedliche Richtungen gehen. Am liebsten schreibe ich.
Liebesgedichte.
Der Buchmarkt ist.
Manchmal sehr knifflig.
Wenn ich einen Zauberstab hätte.
Dann gäbe es keinen Hunger, keinen Rassismus, keine Diskriminierung auf dieser Welt.
Ich möchte, dass dir jemand einen Zauberstab gibt. Jetzt. Okay, nächster Satz. Ich kann nicht ohne.
Poesie, ja, es ist es.
Liebe ist.
Die wunderbarste Erfahrung, die man machen kann, aber manchmal auch die schwierigste.
Wir sind wirklich tatsächlich schon bei der letzten Frage angelangt. Also die Zeit fliegt, wenn man sich mit dir unterhält. Was hast du zuletzt gelesen, was du uns begeistert empfehlen kannst?
Oh, selbstverständlich habe ich Hans Arp zuletzt gelesen, nicht wahr? Weil ich ja dieses Projekt habe. Und da würde ich das Gedicht Sophie, das mich sehr bezaubert hat, empfehlen. Und du hast sowas Ähnliches schon als Satz gesagt, als wir miteinander sprachen. Dadurch, dass ich sehr viel Gedichte lese, wirklich, wirklich viel, berührt mich nicht alles. Das hat mit Abstumpfen nicht zu tun, sondern man wird jetzt so eine Art Gourmet, der Lyrik irgendwie, weil man so viel schon gesehen und erlebt und gelesen hat diesbezüglich. Und dieses Sophie-Gedicht hat mich wirklich berührt und ich habe es ein paar Mal erneut gelesen. Das ist ja das Tolle an Gedichten, an dem Verlangen, mehrmals diese Gedichte zu lesen. Das sollte man gelesen haben und wenn die Zeit ausreicht, werde ich dieses Gedicht auch einsprechen mit dem Social Media Team des Arp Museums. Und es findet sich übrigens auch auf meiner Instagram-Seite Lest Gedichte, was ja mein Motto ist.
Du hast auch Sticker, die du verteilst, auf denen das steht, lest Gedichte, ne?
Ganz genau. Ich kämpfe für die Lyrik.
Das ist fabelhaft. Ich hätte auch gern ein paar. Die verteile ich dann hier wild.
Ah, okay, bekommst du.
Oh, wie
die
schön, da
neuen
freue ich
sind
mich.
pink
Oh,
tatsächlich.
na, hervorragend. Da kann ja nichts mehr schief gehen.
Nicht wahr?
Gute Zeiten für die Poesie. Wie schön. Ja, das war ein wirklich wunderbares Gespräch mit dir heute hier in unserer virtuellen Kneipe. Ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du dir trotz all deinen Projekten und was du gerade alles am Laufen hast, also ich weiß überhaupt nicht, wann du eigentlich schläfst, also offensichtlich auch nicht nachts, weil da arbeitest du ja, dass du dir die Zeit genommen hast für unser Gespräch. Und an dieser Stelle möchte ich wirklich nochmal alle Gedichtbände von dir empfehlen, für alle, die Lyrik lieben und für diejenigen, die jetzt neugierig geworden sind auf dich als Dichterin und deine Worte. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Du hast eine ganz, ganz großartige Bereicherung für diesen Podcast.
Oh, ich danke dir ganz herzlichst.
Das war die zweite Folge des Podcasts Zwischen Buch und Deckel. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie gerne den Kanal des Literaturhauses Villa Clementine in Wiesbaden. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder.